ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Erl. Ich bin Reporter bei MDR Aktuell und vertrete heute erneut Tim Deisinger. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Krieg, das militärische Geschehen vor Ort und die Politik in Deutschland, Europa und der Welt, die Positionen, die Reaktionen, die sie finden muss. Wir wollen und müssen reden über das Theater im Weißen Haus am vergangenen Wochenende, über den Präsidenten der USA, Donald Trump, und seinen Vize J.D. Vance, die den ukrainischen Präsidenten vor laufenden Fernsehkameras angingen und nun einige Tage später die Militärhilfen für die Ukraine einfrieren. Und wir sprechen darüber, wie immer, mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler. Guten Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Erl.
Herr Bühler, Sie stecken mal wieder nicht in Berlin. Wo sind Sie denn diesmal?
Also, ja, diesmal bin ich in Hamburg. Das habe ich ja schon mehrfach gemacht. Das vierte Mal jetzt. Ich bin 5 Wochen im Jahr in Hamburg und begleite dort den Generalstabslehrgang auf seiner großen Abschlussübung. Das sind etwa 85 deutsche Generalstabsoffiziere oder künftige und 19 Offiziere aus NATO-Staaten. Und ein paar Zivile auch aus dem höheren Dienst, Juristen beispielsweise, die dort mitmachen. Und wir machen eine Verteidigungsplanung für die Ostflanke der NATO.
Eine übungsreiche Zeit für Sie aktuell, oder irre ich mich da?
Genau, das ist meine Übungssaison im ersten halben Jahr.
Wir zeichnen diese Folge auf, Nummer 258 ist es, am Mittwoch, den 5. März, 12 Uhr. Die Veröffentlichung ist ebenfalls Mittwoch dann am späten Nachmittag. Wir sprechen ganz kurz über die aktuelle Lage im Kriegsgebiet. Die Lage ist dort relativ unverändert, weswegen wir nur eine kurze Frage zu den Soldaten, also den Menschen, die in diesen Krieg teils geworfen, teils gezwungen, teils gelockt werden, stellen wollen. Das ISW, das Institute for the Studies of War, berichtet in seinem aktuellen Lagebild, Herr Bühler, dass die Russische Föderation in 2024 und im Januar 2025 mehr Soldaten rekrutieren konnte als geplant. Welche Schlüsse ziehen Sie denn aus so einer Meldung?
Ja, vielleicht ein Satz zur aktuellen Lage. Das kann ich natürlich so bestätigen. Es wird weiter gekämpft, während die diplomatischen Bemühungen anhalten. Russland versucht, die Schwächelage der Ukraine zurzeit und auch die Schwächung des Westens, verursacht durch die Trump-Administration, auszunutzen, um weiter ohne Rücksicht auf Verluste weitere Geländegewinne zu erzielen. Zu Ihrer Frage, ja, das Rekrutierungsziel des Jahres 2024 wurde für sogenannte Vertragssoldaten, also Zeitsoldaten, gemäß Angaben von Medvedev, dem ehemaligen Präsidenten und heutigen Stellvertreter von Putin, übertroffen. Danach konnten 440.000 neue Verträge unterzeichnet werden im letzten Jahr. Und das Planziel, so heißt es ja nach wie vor in Russland, von 380.000 übertroffen werden. Das sind aber überwiegend Ausgleiche für Tote und Verwundete. Circa 80% müssen deshalb für diesen Personaleinsatz aufgewendet werden. Der Nettoaufwuchs beträgt also knapp 90.000 Soldaten auf das Dispositiv von etwa 600.000, 650.000 Soldaten in der Ukraine und um die Ukraine herum. Dieser Aufwuchs wurde mit 2 Maßnahmen erreicht. Die erste ist, dass Putin erneut die Mindestprämie pro Vertrag im Sommer 2024 auf insgesamt 4.250 Euro mehr als verdoppelt hat jetzt. Die Prämien müssen im Übrigen die Städte und Regionen bezahlen. Die werden nicht aus dem Verteidigungshaushalt bezahlt. Wohlhabendere Regionen sind angehalten, diese Prämie noch aufzustocken. Es werden hier Prämien bis zu 21.000 Euro bezahlt, von Moskau, von St. Petersburg beispielsweise. Das ist bei einem offiziellen regierungsamtlichen Durchschnittslohn von 920 Euro, die Zahl stammt aus dem Dezember 2024, ein großes Lockmittel. Zweitens wurde von Putin verfügt, dass neben verurteilten Sträflingen nun auch angeklagte mutmaßliche Straftäter, dass denen Straffreiheit zugesichert wird. Dazu wird die Planungsquote für 2025 von 15 auf 30% der neuen Verträge angehoben. Das heißt, 30% sind Sträflinge oder Angeklagte. Das sind 130.000. Die Straflager und die Gefängnisse, die leeren sich ganz offenbar in Russland.
Herr Bühler, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Elefanten im Raum und dem Geschirr, was da in diesem ovalen Raum potenziell zerdeppert worden ist. Wir haben das in diesem Podcast noch vergangene Woche diskutiert. Der ukrainische Präsident Zelensky war am vergangenen Freitag in Washington, um eine Art Rahmenabkommen, ich nenne es mal Rohstoffe gegen Hilfe, zu unterschreiben. Und nur wenige Stunden später geraten die beiden Präsidenten vor laufenden Kameras aneinander. US-Vizepräsident J.D. Vance verlangt angeblich nicht vorhandene Dankbarkeit. Zelensky kommt kaum noch zu Wort. Trump wirft ihm vor laufenden Kameras vor, den Dritten Weltkrieg zu riskieren. Vielleicht mal ganz offen gefragt, wie haben Sie das erlebt, Herr Bühler?
Also ich habe das ganze Desaster am Freitag im Zug von Bayern, also von Nürnberg genauer gesagt, nach Berlin miterlebt. Das war keine Sternstunde für Amerika, aber auch keine Sternstunde für den Westen. Da fällt ein Präsident und ein Vizepräsident über einen Gast, einen Präsidenten eines Landes her, das von Russland in einem brutalen Angriffskrieg überfallen worden ist. Das hat mich schon fassungslos gemacht, das muss ich schon sagen.
Auch die Journalistinnen und Journalisten übrigens haben eine kleine Rolle dabei gespielt und ihn zum Beispiel darauf angesprochen, warum er denn keinen Anzug trüge. Generell, wie bewerten Sie diesen Eklat? Weil anders kann man es ja nicht nennen. War das vermeidbar? War das unausweichlich? War das vielleicht ein geplanter Affront? Was ist Ihr Eindruck?
Also nun, es sieht schon nach einer Linie aus, die der große Zampano seinen Leuten mit auf den Weg gegeben hat. Es sieht auch so aus, dass der ausgehandelte Vertrag über die Rohstoffe nicht den Gefallen des Chefs gefunden hat. Wir haben ja über den veröffentlichten Entwurf des Rahmenabkommens beim letzten Mal gesprochen. Hier war von Sicherheitsgarantien die Rede, von einer langfristigen Partnerschaft zwischen den USA und der Ukraine und eigentlich wenig von dem, was Trump immer wieder öffentlich gesprochen hat und gefordert hat und den Eindruck erweckt hat, dass Abkommen dienen ja als Ausgleich für die angeblich 300 Milliarden Dollar, die die USA der Ukraine gegeben haben. So nach dem Motto, I want my money back, glaube ich, sagte er wörtlich, ich will mein Geld zurück. Das war ja in diesem Rahmenabkommen nicht erkennbar. Im Gegenteil, es ging dort um Investitionen zum Wiederaufbau der Ukraine im Rahmen eines Investmentfonds. Noch nicht mal der Anteil der USA an diesem Fonds war letztlich beziffert. Ich denke, dass da die Unzufriedenheit mit dem Abkommen den Ton für die Unterredung gesetzt hat. Dazu kam dann ungewöhnlicherweise, ich meine, der Vizepräsident zu Wort, und zwar ausführlich, der die Stimmung und den Ton für den zweiten Teil der Unterredung gesetzt hat. Das hätte er sicher nicht gemacht, wenn er sich nicht der Unterstützung seines Chefs sicher gewesen wäre. Da hat also ein Trump aus dem Mund seines Vizes gesprochen. Zur Bewertung gehört aber auch dazu, wer bisher noch geglaubt hat, dass die Administration Trumps einen Plan habe, um einen Waffenstillstand und nachfolgende Friedensverhandlungen zustande zu bringen, der musste spätestens jetzt sehen, dass das nicht der Fall ist. Bezeichnenderweise hört man auch von dem General Kellogg, der ja für einen solchen Plan oder die Bruchstücke eines solchen Plans steht, nichts mehr. Er ist auch namentlich nicht genannt worden in der Delegation, die jetzt die Verhandlungen dann führen soll mit der russischen Seite. Also das ist auch ein Stichwort und ein Indiz dafür, dass da kein Plan vorhanden ist, sondern dass man einfach versucht, das Versprechen, das Trump gegeben hat, den Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Und die sind, wie wir wissen, ja längst um und es wird großer Druck ausgeübt. Und jetzt auf Selenskyj dort Zugeständnisse zu machen, während auf der anderen Seite Moskau ein Zugeständnis nach dem anderen von Selenskyj wieder wegräumt und abräumt. Und ich bin gespannt, wie sich die Gespräche dann entwickeln, wenn Trump dann zum ersten Mal mit Putin aufeinander trifft, ob es dann zu ähnlichen Auseinandersetzungen kommt.
Das heißt, was J.D. Vance zwischendurch auch gesagt hat, dass ein ökonomisches Abkommen, ein wirtschaftliches Abkommen viel besser sei als tatsächliche militärische Sicherheitsgarantien durch die USA, das würden Sie einfach ins Reich der Fiktion verbannen, ja?
Nicht unbedingt. Wenn das Abkommen so aussieht wie das, was wir beim letzten Mal besprochen haben, dann ist es sicher ein guter Startpunkt für weitere Verhandlungen. Es soll ja dann noch ein Fondsabkommen verhandelt werden, das dann die Einzelheiten dieses Abkommens darstellen soll. Insgesamt ist ja der Tenor so, dass es zu einer intensiven und lange andauernden Zusammenarbeit zwischen USA und Ukraine kommen kann. Und ich glaube schon, dass so ein Abkommen der Ukraine eine Perspektive gibt, auch zur wirtschaftlichen Erholung und auch zum Wiederaufbau.
Ich formuliere es trotzdem noch mal schärfer, weil das viele, inklusive mir, am Wochenende so wahrgenommen haben. Ist das, was wir da gesehen haben, eine Abwendung von Europa durch die USA und dem vielleicht auch, was wir vormals als Westen verstanden haben? Menschen wie der Tagesspiegel-Chefredakteur schreiben in ihrem Newsletter zum Ukraine-Krieg beispielsweise von einer Epochenwende. Gleichzeitig hat Trump gestern Nacht unserer Zeit eine Rede vom Kongress gehalten, hat von einem wichtigen Brief von Selenskyj gesprochen. Selenskyj hat auch zur Aufzeichnungszeit gestern öffentlich zumindest bedauert, wie es abgelaufen ist, so verstehe ich es zumindest. Also ist es eine Epochenwende, ist es eine Abwendung oder ist da noch irgendwas zu kitten?
Also Epochenwende oder gar das Ende der NATO, das hat man ja auch gehört, das geht mir zu weit. Nun kann man mir auch natürlich nachsagen, das wäre Wunschdenken. Aber ich glaube, dass wir daran arbeiten müssen, dass es eine in der Nachschau später mal eine Episode bleibt und eben keine Epochenwende wird. Europa muss sich auf seine Stärken besinnen und seine Schwächen so schnell wie möglich abbauen. Gleichzeitig muss es aber auch die transatlantische Verbindung zum amerikanischen Volk aufrechterhalten. Letzteres gilt im Übrigen auch für unsere Gesellschaften, diesseits und jenseits des Atlantiks. Wir dürfen vor allem diese Politiker, die jetzt dort gewählt sind und an der Macht sind, nicht mit dem amerikanischen Volk gleichsetzen. Diesen Fehler sollten wir nicht machen. Ja, durch die Rede von Trump vor dem Kongress heute Nacht, da hat sich die Lage schon, denke ich, etwas entspannt. Es gab keine Aussagen zur NATO, was einige ja vermutet haben, auch den Austritt aus der NATO oder sowas. Und das deutet auch schon darauf hin, dass das möglicherweise richtig ist, was ich vermute, dass es eben langfristig eine Verbesserung dieses Verhältnisses wieder geben kann. Aber wir müssen tatsächlich was daran tun. Es spricht auch dafür, dass Trump ja gesagt hat, er hat diesen Brief erhalten kurz vor seiner Rede. Es sah nicht nach Entschuldigung aus. Den Brief haben wir zwar alle nicht gelesen, aber ich gehe davon aus, dass der Tweet, den Selenskyj gepostet hat auf Twitter, auf X, dass der dem Tenor auch des Briefes entspricht. Und da spricht er von Bedauern, wie Sie richtigerweise sagen. Und er entschuldigt sich nicht. Er hat auch keinen Grund, sich zu entschuldigen. Das war respektlos, was die beiden da gemacht haben. Das war so respektlos, wie ich die Amerikaner nicht kenne. Das ist nicht mein Amerika, das ich kenne. Die Amerikaner sind außerordentlich respektvoll, gerade wenn sie mit Menschen sprechen, die Englisch nicht als Muttersprache haben. Und das vielleicht am Rande, das kann man dem Umfeld von Selenskyj schon ein Stück weit vorwerfen. Wenn man in solche Gespräche reingeht, kann man ja auch einen Dolmetscher nehmen. Das hat den Vorteil, dass man, während der Dolmetscher oder die Dolmetscherin spricht, dass man sich die nächsten Gedanken zurechtlegen kann und dass man nicht spontan sich dort in ein Streitgespräch verwickeln muss, in dem man nur verlieren kann. Kaum einer der Englisch als nicht als Muttersprache hat, kann sich im Englischen so ausdrücken, wie man es in der Muttersprache selbst machen kann, mit all den Nuancen, und das wäre sicher dann bei einem professionellen Übersetzer oder einer professionellen Übersetzerin besser aufgehoben, als wenn man das selbst macht.
Zur Bewertung dieser Szene hat uns auch noch eine Hörerfrage erreicht von Herrn Tempelmann. Dem sind die Worte von NATO-Generalsekretär Mark Rutte aufgefallen, der, ich würde mal sagen, im Gegensatz zu fast allen anderen Akteuren, Staatenlenker in der NATO, doch so leichte Kritik hat durchscheinen lassen. Er wurde in der BBC zitiert mit: Es ist wichtig, dass Präsident Zelensky einen Weg findet, seine Beziehung zum amerikanischen Präsidenten und zum amerikanischen Führungsteam wiederherzustellen. Und dazu hat Herr Tempelmann folgende Frage. Ich zitiere: Mir erscheint es sehr unglücklich, vielleicht aber auch sehr bezeichnend, dass Herr Rutte eben nicht etwas wie "Es ist wichtig, dass Präsident Trump und Präsident Zelensky einen Weg finden, ihre Beziehung zu verbessern" gesagt hat. Er scheint die Bringschuld also eindeutig bei Zelensky zu sehen und übernimmt damit die Sichtweise der USA, die aber im Gegensatz zu der von fast allen anderen NATO-Mitgliedern steht. Warum macht Herr Rutte das so? Zitat Ende. Ich möchte noch anfügen, liegt das an der diplomatischen Funktion des Generalsekretärs, der ja alle NATO-Staaten repräsentiert, also auch inklusive der USA, und nur gemeinsame Positionen wirklich nach außen vertreten kann?
Ja, also wie auch schon sein Vorgänger bei solchen Anlässen, der muss da schon aufpassen, dass er die Sprache des gesamten NATO-Atlantikrates spricht, also aller 32 Mitgliedstaaten der NATO. Er ist kein eigenständiger gewählter Politiker eines Landes und eben als Generalsekretär Repräsentant dieser 32 Mitgliedstaaten. Und seine vornehmste Aufgabe ist, in erster Linie die Mitgliedstaaten zusammenzuhalten, Kompromisse zu schmieden. Das ist schon schwierig genug. Und erst recht, wenn es sich um den wichtigsten und mächtigsten Bündnispartner handelt. Und die Ukraine ist kein Bündnispartner, ist ein Partner der NATO, aber gehört nicht zu den Mitgliedstaaten.
Dann kommen wir zu den Reaktionen und dem Handlungsdruck, den das für die restlichen NATO-Staaten erzeugt. Nach einer, ich nenne es mal Schockstarre, die ein paar Stunden dauerte, wurde eilig ein Sondergipfel in London abgehalten. Die Ergebnisse dort waren unter anderem ein Vorschlag für eine Waffenruhe. Außerdem soll eine kleine Staatengruppe einen Friedensplan ausarbeiten und diesen dann erstmal den USA präsentieren. Für wie realistisch halten Sie solche Bemühungen vor dem Hintergrund, dass Russland, wie Sie ja hier in den letzten Folgen eigentlich fast immer gesagt haben, solche Vorschläge immer sofort wieder abräumt?
Also vielleicht zunächst, das sind ja zwei Vorschläge, die da diskutiert worden sind und dann entschieden worden sind. Das eine ist eine einmonatige Waffenruhe. Das ist aber ein Teilwaffenstillstand, muss man sagen. Zunächst soll man sich darauf einigen, dass keine Flugkörper mehr eingesetzt werden, also keine Raketen, Drohnen, Marschflugkörper von beiden Seiten, ebenso keine Flugzeuge, und es soll einen Waffenstillstand zur See geben. Die Front, in der Nähe die meisten Menschen ums Leben kommen, die ist nicht betroffen. Das ist der Vorschlag, der zunächst auf dem Tisch liegt, und das Ganze soll 4 Wochen lang dauern. Das hätte für die Ukraine den Vorteil, dass ihre Städte nicht mehr beschossen werden und sie die Front besser halten können, weil eben keine Flugzeuge mit Gleitbomben eingesetzt werden können, aber auch den Nachteil, dass sie die Versorgung der Russen in der Tiefe des Raums, also weit hinter der Front, nicht mehr bekämpfen können. Gut, das denke ich, das aber insgesamt zum Vorteil der Ukraine ist. Zunächst mal für Russland bietet das den Vorteil, dass sie ihre Bodenoffensive weiter fortsetzen können. Und zwar langsam, vielleicht noch langsamer, aber schrittweise immer mehr Geländegewinne machen können. Ich habe aber starke Zweifel, dass Russland überhaupt Interesse hat an einem solchen Waffenstillstand. Warum sollte Russland daran Interesse haben? Die Lage, die Gesamtlage ist ja eigentlich so, wie man sich das in Russland im Augenblick vorstellt. Der Westen spaltet sich selbst, oder es sieht so aus, als ob er sich selbst spaltet. In manchen Ländern des Westens gibt es eine gewisse Kriegsmüdigkeit oder Waffenlieferungsmüdigkeit, Unterstützungsmüdigkeit. In der Ukraine sieht es so aus, dass trotz großer Verluste immer mehr Geländegewinne gemacht werden. Also wo soll da das Interesse sein? Und das sieht man, glaube ich, auch an den Aussagen der Vertreter des Umfeldes von Putin und auch von Putin selbst. Ja, es soll dann ein Friedensplan auf den Tisch gelegt werden, aber hier gibt es noch keine Informationen, wie der aussehen soll. Gibt auch keine Informationen, wer das im Einzelnen ausarbeitet. Das sieht so aus, als ob das zwischen Frankreich und Großbritannien dort Gegenstand von Gesprächen ist.
Das heißt, wie realistisch das dann tatsächlich ist oder was dann da hinterher bei rauskommt, lässt sich noch nicht seriös beurteilen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Nein, wir kennen ja die Inhalte nicht. Wir kennen ja nur die Überschrift Friedensplan. Mehr ist ja noch nicht da.
Dann zu weiteren Entscheidungen, etwa dass das Vereinigte Königreich zusätzliche Waffen liefert. Sind diese Entscheidungen Ihrer Meinung nach angemessen ausgefallen als Reaktion auf die Szene, die das alles ausgelöst hat?
Ich glaube, dass dieser Vorschlag schon vor längerer Zeit vorbereitet worden ist und dann auf diesem Gipfel schließlich verkündet worden ist. Es fällt also zusammen mit den Ereignissen vom Freitagabend. Ich denke, es ist angemessen für Großbritannien, dass Großbritannien ein Stück weit noch mehr tut. Denn sie liegen längst nicht auf Augenhöhe mit Deutschland beispielsweise, was Waffenlieferungen angeht. Und insofern können sie gerne mehr tun. Es ist da in Rede ein Betrag, so knapp 3 Milliarden mit Schwerpunkt auf Raketen, die dort geliefert werden sollen. Ansonsten gab es aber bei allen teilnehmenden Regierungschefs, Präsidenten, schon die Kernaussage, dass die Ukraine weiter unterstützt werden muss und dass jetzt auch mehr getan werden muss.
Wenn Sie schon die Rolle der Briten ansprechen und sagen, Sie könnten da zumindest in puncto Waffenlieferungen und Unterstützung noch aufholen, dennoch standen Sie ganz vorne auf dem Foto zum Gipfel. Da steht in der ersten Reihe der französische Präsident Macron, dann der britische Premier Starmer, auch der polnische Ministerpräsident Donald Tusk und der finnische Präsident Alexander Stubb. Bundeskanzler Scholz hingegen in der dritten Reihe. Ein bezeichnendes Foto?
Naja, gut, der Premierminister Starmer war der Gastgeber, der steht natürlich traditionsgemäß immer in der Mitte. Aber Sie haben schon recht, diese Familienfotos, die folgen schon einem gewissen Protokoll. Das ist nicht so, dass die alle zufällig an dem Platz stehen, wo sie dann tatsächlich stehen auf dem Foto, sondern das Protokoll macht dort Aufkleber auf dem Boden, entweder mit dem Namen des betroffenen Regierungschefs oder mit der Flagge oder mit dem Länderkürzel DE bei Deutschland beispielsweise oder so. Aber es ist schon eine gewisse Symbolik dabei, wenn man das Foto anschaut. Aber so gehen eben dann Politiker mit einem geschäftsführenden Kanzler um. Also ganz offensichtlich wird da der Stellenwert dann auch ausgedrückt in einem Platz in der dritten Reihe. Das ist keine Frage. Ob das richtig ist, ob man da nicht ein bisschen mehr Gespür haben sollte, das kann man sich natürlich schon fragen. Denn Deutschland hat ja anerkannterweise am meisten getan in Europa für die Ukraine. Nicht nur für die Waffenhilfe, sondern auch für humanitäre Hilfe und finanzielle Hilfe ganz allgemein. Und von daher schaut natürlich auch die Öffentlichkeit, so wie wir beide gerade, auf dieses Familienfoto und wundert sich, warum man in der dritten Reihe sitzt. Und dann ist dem Ganzen auch nicht gedient, wenn die Bevölkerung des Kanzlers, man mag ihn gewählt haben oder nicht gewählt haben, dann sagt, ja Mensch, wir haben so viel aufgewendet und nun plötzlich stehen da andere weiter vorne. Aber insgesamt will ich das nicht zu hoch bewerten.
Nochmal eine eher draufsichtige Frage zu der Unterstützung der Ukraine, auch auf internationaler Bühne, auf diplomatischem Level, was die Weltöffentlichkeit angeht. Wie können denn eigentlich Europa und eben die anderen Staaten, die der Ukraine nach wie vor beistehen, eigentlich dieser Rhetorik begegnen, dass Trump eigentlich immer derjenige ist, der den Kurs Richtung Frieden überhaupt im Blick hat, während eben die europäischen Staaten über Waffenlieferungen reden und das Verhalten Zelenskys, der Europäer, eben solchen Friedensbemühungen entgegensteht.
Ja, das ist schwierig, denn man muss ja weiter zusammenarbeiten mit der amerikanischen Regierung. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch als Mensch jetzt das Gefühl, man muss jetzt auch seine Empathie ausdrücken für das ukrainische Volk und seine Repräsentanten. Das ist ein schwieriger Kurs, der da gefahren werden muss. Starmer beispielsweise, Premierminister Starmer, hat keinerlei Nachricht versandt über Twitter, sondern hat sich dann als Vermittler zwischen Trump und Zelensky eingeschaltet, hat mit beiden gesprochen am Telefon. Also auch sowas sollte man machen, wobei die Bilder, die dann von Starmer und Zelensky um die Welt gingen mit der Umarmung bei der Begrüßung, dem doch sehr warmen Empfang durch die Londoner Bevölkerung auf dem Weg zur Downing Street Number 10, das ist dann schon bemerkenswert und zeigt auch von den Gefühlen der Londoner für die Ukraine und ihren Präsidenten.
Dann stellvertretend für wirklich viele Hörerfragen, die uns zum Thema erreicht haben, eine von Herrn Neumann aus Kaiserslautern, der bringt es, naja, am prägnantesten auf den Punkt, würde ich sagen. Ich zitiere aus seiner Mail: Denken Sie, Herr Bühler, dass Europa die ausbleibenden Waffenlieferungen für die Ukraine kompensieren kann, oder nähern wir uns einem Diktatfrieden bzw. einer Kapitulation der Ukraine?
Also ja, davon gehe ich aus, dass wir das können. Das wird schwierig werden, das wird viel Kraft kosten. Einmal, um noch mehr zu tun, als wir ohnehin schon tun. Und zweitens auch Kraft jetzt im Bündnis, im Westen, um einen Diktatfrieden oder eine Kapitulation zu vermeiden, die durch unbedachte Verhandlungsführung dort möglicherweise als Ergebnis rauskommt. Die Frage wird auch durch die Entscheidung von Präsident Trump vom Montag relevant, also 3. März. Er hat eine Pause bei den Waffenlieferungen angekündigt, wie Sie es vorhin schon angesprochen haben, bis ein Zeichen des guten Willens Richtung Friedensverhandlungen von der Ukraine ausgeht. So wird eine anonyme Quelle aus dem Weißen Haus in den amerikanischen Medien zitiert. Da Zelensky dies nun erneut versichert hat in diesem Brief und in seinem Tweet, den wir vorhin besprochen haben, kann man davon ausgehen, dass die Pause irgendwann mal zu Ende gehen sollte. Auf der anderen Seite hat Präsident Biden ja bereits mehrfach zum Ende seiner Amtszeit Waffenlieferungen gebilligt. Es sind mehrere Pakete zusammengestellt worden. Wie die amerikanischen Medien schreiben, sind bereits bis zu 90% dieser Waffenlieferungen ausgeliefert und liegen in der Ukraine auf Lager. 10% sind noch in der Produktion in den USA, sind also bei der Industrie bestellt worden und sollen im August 2025 in die Ukraine geliefert werden. Dazu muss man wissen, dass die Ukraine nur noch zu etwa 30% von den amerikanischen Lieferungen abhängig ist. 40% werden von den Ukrainern selbst beschafft. 33%, sagt der Industrieminister der Ukraine gerade jetzt dieser Tage, werden in der Ukraine selbst produziert und 30% kommen von den Europäern. Das heißt, wir sprechen von einer Lücke von einem knappen Drittel, die ausschließlich von Amerika geliefert worden sind.
Wenn Sie die pausierten Militärhilfen schon ansprechen, Sie haben es gerade gesagt, Anfang der Woche wurde dort ein Einfrieren durch US-Präsident Trump angekündigt. Dazu gehörten eben auch die Waffen und Hilfen, die bereits auf dem Weg waren, die, auch das haben Sie gerade gesagt, von Vorgänger Biden genehmigt wurden, gebilligt wurden. Können Sie erläutern, welche Lieferungen dann da jetzt trotzdem vielleicht noch stecken bleiben und was das konkret bedeutet für die Ukraine, abgesehen von den nackten Zahlen?
Also die Amerikaner haben im Wesentlichen folgende Schwerpunkte gesetzt bei den Waffenlieferungen. Das ist Artilleriemunition, das sind gepanzerte Fahrzeuge, keine Kampfpanzer, aber Schützenpanzer in erster Linie und andere gepanzerte und geschützte Fahrzeuge, Artilleriehaubitzen, dann HIMARS, dieser Raketenwerfer, der bis zu 80 Kilometer schießen kann, die ATACMS-Raketen, die mit einer Reichweite von 300 Kilometern etwa, und dann die Patriot-Luftverteidigungssysteme. Also damit können Sie noch einige Zeit, vielleicht bis zum Sommer, durchhalten. Die Front würde deshalb nicht zusammenbrechen, vielleicht auch danach nicht. Aber es gibt kritische Komponenten und besonders kritisch ist die Patriot. Sie können nur durch Luftverteidigungssysteme vom gleichen Typ aus Europa ersetzt werden oder mit der etwa gleichwertigen SAMP/T-Flugabwehrrakete, die in Frankreich produziert wird und in Italien. Aber das ist schwierig. Das sind ja Bestände aus den Armeen dort in Deutschland, in den Niederlanden, die Patriot haben, als Beispiel genannt, und Italien und Frankreich mit SAMP/T. Das ist schwierig, weil es mit der Luftverteidigung in allen Ländern Europas hier äußerst schwierig aussieht und äußerst schlecht aussieht, sagen wir es mal noch deutlicher. Wenn die Amerikaner Patriot nicht mehr liefern, dann wird die Ukraine langsam, aber sicher den ballistischen Raketen der Russen ausgeliefert sein. Und die Ukrainer müssen in einer Übergangszeit von heute bis zu dem Zeitpunkt, wo sie überhaupt keine Raketen mehr haben, den Schutz der Großstädte immer weiter einschränken, bis eben schließlich nichts mehr da ist. In einem solchen Fall wäre Trump, Vance und Co., alle, die dort in der engeren Spitze stehen, diese Regierung direkt verantwortlich, auch menschlich direkt verantwortlich, dass Nacht für Nacht ukrainische Zivilisten sterben.
Wenn Sie, nur damit ich Sie richtig verstanden habe, über gleichwertigen potenziellen Ersatz sprechen, heißt das Patriot-Systeme, die dann aus Europa kommen müssten, oder gibt es alternative Waffensysteme, die diese Patriot ersetzen können?
Ja, beides. Also es gibt ja Patriot-Nutzer in Europa. Die Niederlande gehören dazu, Deutschland gehört dazu. Wir haben alle diese Luftverteidigungssysteme. Zum Teil haben wir sie abgegeben schon an die Ukraine. Deutschland 3 Systeme, wenn ich das richtig sehe. Und die Niederländer auch. Es gibt aber auch gleichwertige Systeme oder nahezu gleichwertige Systeme. Und das sind die, die von Italien und Frankreich produziert und eingesetzt werden.
Gut. Immer wieder habe ich auch die Meldung vernommen, schon am Wochenende hätten die USA aufgehört, die Ukraine mit Zieldaten zu versorgen. Das wurde im ARD-Brennpunkt so gesagt, der am Samstag nach dem Eklat im Weißen Haus gesendet wurde von Herrn Mölling, Experte der Bertelsmann Stiftung. Auch bei NTV, der auch relativ häufig zitierte ehemalige Oberst und Panzerkommandeur Wolfgang Richter, der die Stiftung Wissenschaft und Politik berät, hat solche Dinge gesagt. Man konnte da fast den Eindruck bekommen, die Ukraine sei ohne die USA jetzt schon blind und taub. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich habe den Brennpunkt nicht gesehen. Ich kann das also nicht im Einzelnen bewerten, was dort von den beiden Herren gesagt worden ist, die ich im Übrigen sehr schätze. Ich weiß auch nicht den Zusammenhang. Wenn es so wäre, wie Sie jetzt sagen, dass da irgendjemand in die Ukraine mit Zieldaten versorgt, dann wäre der Sachverhalt geheim, ganz sicher. Und dann würde ich auch nicht darüber reden. Ich weiß aber, dass dieses Gerücht von amerikanischen Medien schon seit Anfang des Krieges verbreitet werden. Und diese Medienaussagen, die wie üblich auf anonymen Quellen beruhen, die man nicht nachprüfen kann, inwieweit sie verlässlich sind, die werden dann auch noch als Beweis genommen für solche, aber nicht von den beiden Herren, das habe ich da von den beiden noch nicht gehört, aber von anderen, dass sie als Beweis genommen werden, dass es so ist. Das kann man natürlich so nicht machen. Für dieses Gerücht gibt es keine Grundlage. Und ich habe mehrere Gespräche dazu geführt. Ich habe da keine Grundlage. Und aufgrund meiner Erfahrung ist es auch auszuschließen, wenn eine Regierung eine bestimmte Linie fährt, auch in den USA, dann gilt der Primat der Politik. Und damit meine ich die Linie der Regierung Biden. Und die war, genauso wie bei Trump und genauso wie bei uns, keine Kriegspartei zu werden. Und wenn man in der Zielplanung eine Rolle spielt, wenn man gar bei der Zielauswahl eine Rolle spielt, dann wird man zur Kriegspartei. Also kein NATO-Staat versorgt die Ukraine mit Zieldaten oder ist am Zielplanungsprozess beteiligt. Bei den festen Zielen, also den Ölraffinerien, den festen Munitionsdepots, den von Brücken, von anderer Hochwertinfrastruktur, militärischer Infrastruktur, da kennt die Ukraine die Koordinaten ohnehin viel besser als jeder andere. Also schon wenn sie in Russland sind, aufgrund der gemeinsamen Geschichte, aber natürlich, wenn sie in der Ukraine sind, sowieso. Bei beweglichen Zielen, also beispielsweise ein Eisenbahnzug, braucht man Aufklärungsmöglichkeiten vor Ort und in Echtzeit, um Waffen zum Einsatz zu bringen. Das kann strategische Aufklärung aus der Ferne gar nicht liefern. Was die amerikanischen und auch andere Geheimdienste liefern im Rahmen ihres routinemäßigen Informationsaustausches, das die Geheimdienste so machen, das nennen wir Lageaufklärung und Lageeinschätzungen. Und man kann davon ausgehen, dass sie das auch so tun. Das ist zwar nicht öffentlich, das sagen sie nicht öffentlich, aber das tun sie. Aber das darf man nicht mit einer Zielaufklärung oder gar einer Teilhabe am Zielplanungsprozess verwechseln, was, wie gesagt, zu einer direkten Kriegsteilnahme dann auch führen würde. Lageaufklärung, um das mal am Beispiel deutlich zu machen, das sind zum Beispiel die Auswertung von Satellitenbildern, wo festgestellt wird, dass sich die Depots in Russland langsam leeren. Die Depots mit alten Panzern, die dann modernisiert sind, werden zum Beispiel. Das kann man über Satelliten feststellen. Aber die gibt's auch von kommerziellen Firmen, die diese Satellitenbilder zur Verfügung stellen. Airbus gehört dazu. Und viele Beobachter verwenden auch diese Bilder, um die gleichen Informationen dann auch zu bekommen. Das können aber auch, zweites Beispiel, Warnungen sein. In Murmansk starten strategische Bomber. Das kann aus der Ukraine nicht festgestellt werden, der Start. Es sei denn, man hat Leute vor Ort, die den Flugplatz beobachten. Aber davon kann man ausgehen, dass Geheimdienste dann solche Informationen weitergehen, mit der Warnung, dass 3-4 Stunden später dann ein Luftangriff in der Ukraine stattfinden. Aber nochmal, Lageaufklärung darf man nicht mit Zielaufklärung oder Teilhabe daran verwechseln. Wir sollten da alle sehr zurückhaltend sein, damit solche Gerüchte nicht weiter verbreitet werden, weil sie dann unmittelbar in die Propaganda der russischen Seite, in ihr Narrativ dann einfließen. Die Gerüchte, vielleicht noch ein letzter Punkt, die entstehen auch durch die Ausbildung von Ukrainern an Waffensystemen, die im Westen stattfindet. Also wie programmiere ich ein Waffensystem? Wie muss ich die Koordinaten umrechnen, dass sie in ein Waffensystem eingegeben werden können? Das sind dann eigene Formate, die da genutzt werden, so dass das Waffensystem in der Lage ist, mit hoher Präzision ein Ziel zu treffen. Das ist Ausbildungshilfe, das ist keine Hilfe bei der Zielplanung, das wird häufig verwechselt.
Die von Ihnen angesprochenen Satelliten, und ich denke, das können wir zweifelsfrei so konstatieren, die versorgen die Ukraine noch mit etwas anderem, nämlich mit Internet. Das Satellitensystem Starlink ist zumindest Stand jetzt auch noch nicht gekappt. Doch auch das stand im Raum, hat zumindest die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Das ist ein Unternehmen des Trump-Unterstützers, Sonderbeauftragten, wie auch immer man ihn nennen möchte, Elon Musk, das eben über dieses Satellitensystem Internet der Ukraine zur Verfügung stellt. Und eben laut einigen Meldungen soll diese sehr wichtige Infrastruktur schon bei den Verhandlungen des jetzt ja vorerst geplatzten Rohstoffdeals eine Rolle gespielt haben. Vielleicht nochmal Ihre Einschätzung, Wie wichtig ist Starlink für die Ukraine und muss sie jetzt vielleicht damit rechnen, dass es wegfällt oder zumindest ein Abschalten als Druckmittel für Verhandlungen eingesetzt wird?
Also Elon Musk hat das ja dementiert, wie Sie wissen, dass es eine Rolle gespielt hat. Er hat gesagt, das ist falsch, in einem Tweet auf seiner eigenen Plattform. Nun mag man ihm glauben oder nicht glauben, aber das steht erstmal im Raum. Ich will mal so sagen, dieses Satellitensystem Starlink, das wird von der Firma SpaceX, die zu gut 50% Elon Musk gehört, betrieben. Der Rest der Anteile an dieser Firma wird im Wesentlichen von drei Investmentfonds gehalten. Die Firma hat etwa 8000 Kleinsatelliten in Umlaufbahnen rund um die Welt. Nicht die gesamte Welt ist abgebildet, aber ganze Kontinente, unter anderem auch Europa. Die fliegen in Umlaufbahnen in verhältnismäßig geringer Höhe von etwa 300 bis 500 Kilometer. Von diesen Satelliten kann eine Internetverbindung zu Empfangsstellen auf der Erde aufgebaut werden, wie bei einem Satellitentelefon. Empfangsstellen, die jeder kaufen kann und betreiben kann, auch privat. Dafür fallen monatliche Gebühren an und vermutlich gibt es auch wie bei uns Kabelinternet, die meisten von uns haben, auch Verträge mit festen Laufzeiten mit dieser Firma. Beides Laufzeiten und Unregelmäßigkeiten in der Internetversorgung werden sicher die Investoren nicht gerne sehen, weil dadurch die Zuverlässigkeit der Firma und damit ihr Ruf geschädigt wird durch eine solche mehr politische Entscheidung, die eigentlich der Geschäftsführer, der CEO der Firma, das ist die Person Elon Musk, nicht treffen sollte, ohne dass die anderen Investmentfonds dort Schaden erleiden. Deshalb kann ich mir das alles nicht vorstellen. Die Ukraine privat, staatlich nutzen seit Kriegsbeginn Starlink als den Internetprovider im Land für alle Arten von Kommunikation und Datenübertragung. Die Armee auch für sensible Daten, für Navigationsdaten, auch für Daten zum Waffeneinsatz und so weiter. Die polnische Regierung bezahlt übrigens die Kosten für die Internetversorgung bei Starlink. Wenn das abgeschaltet würde, es wäre eine Katastrophe für die ukrainische Armee. Von einem Tag auf den anderen wäre ihre Führungsfähigkeit, die Aufklärungsfähigkeit in Frage gestellt, mindestens aber schwer beeinträchtigt, bis irgendein Ersatz gefunden wird, den es gibt. Soweit ich die Ukraine kenne, haben sie da sicher schon eine Alternativlösung parat, und zwar nicht erst seit dem Wochenende, sondern seit längerer Zeit. Es ist ja nicht das erste Mal, dass es in dieser Beziehung Gerüchte gibt. Das klang ja auch bei Ihnen an, in der Anmoderation, diese Frage. Also, es wäre eine Katastrophe, aber ich kann mir das nicht vorstellen, aus Gründen, die ich genannt habe, aus wirtschaftlichen Gründen für die Firma selbst und ihren Ruf. Und ich kann mir es nicht vorstellen, dass die Ukrainer selbst da nicht Alternativen auch haben, wenn auch die Abdeckung und der Umfang an Dienstleistungen durch diesen Internetprovider, den neuen, dann nicht so ist, wie es von Starlink bisher in den ersten 3 Jahren geboten worden ist und wie es die Ukrainer gewohnt sind.
Dann noch eine weitere Frage, die vielleicht ein bisschen wegführt von der Bedeutung, die eingefrorene Militärhilfen haben, die aber die USA selbst betreffen und auch eingestellte Aktivitäten zumindest. Diese Frage kommt von unserem Hörer Tom Syr aus Tübingen. Ich zitiere: Der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat angekündigt, dass alle Cyberaktivitäten der USA gegen Russland eingestellt werden. Mein Eindruck war immer, dass insbesondere die Cyberaktivitäten der USA besonders wichtig auch für unseren Schutz sind. Was bedeutet das für uns?
Also es gibt keine Cyberaktivitäten gegen Russland. Es gibt Cyberabwehrmaßnahmen von den Russen, von uns, von vielen europäischen Staaten gegen Angriffe, die mutmaßlich ihren Ursprung in Russland haben, also defensive Maßnahmen. die sind von dieser Entscheidung nicht betroffen. Da würden sich die USA ja selbst schaden und auch wir würden als Verbündete geschädigt werden. Cyberabwehr muss ja in einem großen Verbund gedacht werden. Und wenn da einer ausschert aus diesem Verbund, schadet er allen und vor allen Dingen sich selbst. Es geht also hier um die Planung und das Üben von offensiven Cybermaßnahmen der Militärs. Deshalb hat Hegseth das ja verfügt, der Verteidigungsminister. Maßnahmen, um in einem Kriegsfall einem Angreifer sofort begegnen zu können, also sofort in seine Netze einzudringen und sie zu zerstören oder zu schädigen. Dadurch, dass die USA jetzt das Planen, das Üben solcher offensiven Cyberaktivitäten, das Üben findet natürlich nur in einem geschlossenen Netz statt, nicht nach außen hin, sondern das ist ein Übungsnetz. Herr Deisiger und ich haben ja einen Podcast mal gemacht von einer solchen Übung, die in Estland stattgefunden hat. Also wenn die USA das nicht mehr durchführen wollen, wäre das eine Schwächung der amerikanischen Fähigkeiten auf diesem Gebiet, aber auch für uns im NATO-Bündnis, da nicht die NATO selbst, sondern die dazu fähigen Nationen die Wirkung dieser Maßnahme der NATO zur Verfügung stellen, die Effekte, die dadurch erzielt werden. Die Durchführung der Maßnahmen selbst verbleibt bei den Nationen und ihren eigenen Cyberorganisationen. Also das Sinn eines solchen Verbotes, das erschließt sich mir angesichts der Cyberfähigkeiten Russlands nicht. Das wäre gerade so, als ob man das Üben und damit die Abschreckung mit Waffensystemen abschaffen würde.
Dann kommen wir von den eingefrorenen Militärhilfen vielleicht eher zu den Unterstützern, die beteuert haben, einspringen zu wollen. Wir müssen deshalb natürlich die Frage stellen, wie sieht dieses Einspringen tatsächlich aus? Oder auch hier führe ich eine Hörerfrage von Herrn Gratz an, der formuliert das folgendermaßen. Zitat, auch wenn Sie bisher ausgeschlossen haben, Herr Bühler, dass es ohne USA eine Chance für die Ukraine gibt. Was kann Europa und die Ukraine tun, um den wahrscheinlichen Wegfall bzw. die starke Reduzierung des amerikanischen Engagements bestmöglich und schnell zu kompensieren? Wie können wir schnellstmöglich selbst und unabhängig in Europa für unsere Sicherheit sorgen? Und für mich persönlich auch eine sehr wichtige Frage, was kann der Bürger, der Wähler tun, um Europa auf diesem Weg zu bringen oder zu unterstützen? Ihre Einschätzung dazu, Herr Bühler.
Also wir müssen zunächst mangelndes oder ausfallendes Engagement der USA im Interesse unserer eigenen Sicherheit ersetzen. Das ist, wie ich es vorhin bei der Frage des anderen Hörers gesagt habe als Antwort, das ist kurzfristig schwer, aber das ist nicht unmöglich. Also die Europäische Union ist nach den USA die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Erde. Zusammen mit Großbritannien, das leider wegen des größten strategischen Fehlers, der in den letzten Jahren begangen wird, nicht mehr der EU angehört. Das sehen wir ja gerade jetzt. Also zusammen mit Großbritannien, Kanada und Norwegen sind wir noch stärker. Wir machen uns manchmal kleiner, als wir sind. Wir sollten die Streitkräfte unserer Länder stärken, den Anteil der Europäer in der NATO verstärken, das heißt mehr Fähigkeiten der NATO zur Verfügung stellen, in der EU endlich zu einer gemeinsamen Außenpolitik kommen, gleichzeitig aber auch, und das ist genauso wichtig, das sehe ich aber auch in den politischen Stellungnahmen unserer führenden Politiker, einiger Parteien zumindest, gleichzeitig aber auch die Fäden nach Washington nicht abreißen lassen, sondern versuchen, so schwer es bei den zurzeit handelnden Personen fällt, das transatlantische Bündnis zu erhalten. Wenn man das Erste tut und endlich entschlossen angeht, also die Streitkräfte zu stärken, den Verteidigungsbeitrag zu stärken, dann wird auch das Zweite leichter fallen, das transatlantische Bündnis zu erhalten, das einfach die Lebensader darstellt, auch den Nuklearschirm für Europa darstellt. Und auf das sollten wir nicht verzichten. Der zweite Teil der Frage, da geht ja darum, was wir als Bürger selbst tun können, was ich als Bürger tun kann und alle anderen. Also das ist zunächst die Wahl. wie Herr Graz das gesagt hat. Also ich wähle keine Populisten vom Schlage Trump, Musk und Co. und auch keine, die sich irgendeinen dieser Gruppe zum Vorbild nehmen. Wir sollten auch keinem von denen unsere Stimme geben, die sich offen als Putin-Freunde geben. Es ist geradezu grotesk, dass es auch bei uns Politiker gibt, die Putin und Co. noch vertrauen, der in Wort Europa in einer massiven Weise auch mit dem Einsatz von Nuklear bedroht oder bedrohen lässt durch sein Umfeld und in Tat ein europäisches Land, die Ukraine, von der Landkarte löschen will. Was wir noch tun können, denke ich, wir dürfen nicht wieder in einen, ich nenne es mal, sicherheitspolitischen Dornröschenschlaf fallen. Wir sollten unser gewachsenes Interesse an der äußeren Sicherheit wachhalten. Ebenso natürlich wie das Interesse an der inneren Sicherheit und gleichbedeutend anderen innenpolitischen Fragen, dem sozialen Zusammenhalt zum Beispiel. Wenn ich mich erinnere an die Bundestagswahl 2017, 3 Tage nach der Annexion der Krim, nach der Stationierung von russischen nuklearfähigen Flugkörpern in Kaliningrad, Flugkörper, die Berlin in wenigen Minuten erreichen können, in diesen Wahlen spielte Sicherheit und Verteidigung keine Rolle. Es hatte auch keiner, fast keiner, ich möchte es nicht übertreiben, ein Interesse daran, wie die Bundeswehr sich weiterentwickelt, dass hier ein Fähigkeitsprofil auf dem Tisch liegt, das nur noch der Umsetzung bedarf und dazu auch der entsprechenden finanziellen Unterlegung im Haushalt. Warum hat es bis auf einzelne Stimmen aus Fachkreisen niemanden von uns interessiert, dass Deutschland in Bezug auf Luftverteidigung nackt dasteht oder fast nackt? Wir müssen unsere Volksvertreter immer wieder darauf aufmerksam machen, dass wir Interesse haben an diesen Fragen, dass wir neben anderen Rechten auch ein Recht auf verteidigungsfähige Streitkräfte haben, die uns schützen. Im Grundgesetz steht da kurz und bündig, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Wenn ich mir die Bundestagswahl 2021 anschaue, da war es nicht viel besser. Da war auch kein Interesse da von uns, der Gesellschaft, und die Politik von sich aus kommt nicht mit diesen Themen, die durchaus ja auch kontrovers diskutiert werden können. Anfang 2021 ist Putin aber erstmals mit einem Großaufgebot vor der Ukraine aufmarschiert. Das hat er da zwar wieder zurückgezogen, aber im Herbst nach den Bundestagswahlen waren sie plötzlich wieder da und sind geblieben an der Grenze, bis sie dann am 24. Februar 2022 in die Ukraine eingefallen sind.
Ich höre raus, die Streitkräfte, die Wehrfähigkeit, die Verteidigungsfähigkeit von Deutschland und Europa, das ist ja, zieht sich ja durch den Podcast hier durch, halten Sie für sehr, sehr wichtig. Wir müssen natürlich dennoch über die Frage sprechen, wie viel das kostet. Das wird ja auch in den Medien gerade viel getan. Einige Menschen aus Rüstung und Wirtschaftswissenschaften haben Anfang der Woche eine Art Preisschild an die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas gehängt. 400 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt würde das bedeuten, sagen sie. Und die SPD und die Union diskutieren diesen Betrag auch als Sondervermögen schon in Gesprächen für eine mögliche Regierungskoalition. Können Sie uns die Höhe dieser Ausgaben und natürlich auch, wofür sie eingesetzt werden sollen, ein bisschen erläutern, Herr Bühler?
Nein, das kann ich nicht, weil ich nicht weiß, wie sich diese Summe jetzt zusammensetzt. Die Größenordnung ist sicher in einer dreistelligen Milliardenzahl zu sehen. Was ich aber weiß, ist, dass wir zu viel von Prozentzahlen sprechen, über schwindelerregende Summen und zu wenig über die Fähigkeiten, die damit erworben werden sollen. Sprechen wir noch mal über die Luftverteidigung. Ich sagte, wir stehen da fast nackt da. Wollen wir, dass unser Land gegen Bedrohungen aus der Luft geschützt wird, und zwar unabhängig davon, ob es gerade eine Bedrohungslage gibt wie heute? Bedrohungslagen ändern sich ja, wie wir wissen und wie wir gesehen haben in den letzten Jahrzehnten, schneller als entsprechende Schutzmaßnahmen aufgebaut werden können. Das heißt, sie müssen einen gewissen Prozentsatz der Schutzmaßnahmen schon aufbieten, ohne dass es eine akute Bedrohung gibt. Also wenn wir diese Fragen mit Ja beantworten, Herr L., dann können Fachleute der Bundeswehr, der Politik, wenn auch nicht auf den letzten Euro genau ausrechnen, aber doch abschätzen, wie viel Abwehrsysteme gebraucht werden und was es kostet, 50, 70 oder 90% der Fläche der Bundesrepublik Deutschland zu schützen. Sie können Ihnen sagen, was kostet der Kauf entsprechender Waffensysteme zum heutigen Zeitpunkt? Das kann sich dann verändern in die Zukunft natürlich. Was kostet der Betrieb über die Lebensdauer oder Teile der Lebensdauer? Letzteres ist meist in den großen Beschaffungskosten ja auch enthalten. Deshalb kommen diese großen Summen zustande. Daraus errechnet sich eine Gesamtsumme, die fassbarer ist als irgendwelche Prozentzahlen oder schwindelerregende Summen. Das war zwar jetzt etwas plakativ, dieses Beispiel, und wird aber intern gemacht. Man kann, finde ich, uns Bürgern, den mündigen Bürgern schon erklären, welche Fähigkeiten für das Steuergeld erworben werden sollen. Ich denke, da kann man auch in der Öffentlichkeitsarbeit in der Bundeswehr Neuland betreten und transparenter informieren. Da kann man aber auch Altland betreten, denn das hatten wir alle schon mal in den 70er, 80er Jahren in dieser Aufrüstphase. Damals wurden Weißbücher geschrieben. Die hatten immer zwei Teile. Der erste Teil beschrieb die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland und der zweite Teil beschrieb sehr detailliert den Zustand der Bundeswehr. Wie viele Waffensysteme, wie viele Soldaten, wie viele Bataillone, Brigaden, Divisionen, auch zu den Kosten, zu den Finanzplanungen in Stellung genommen worden. Das war ein ganzes Buch voll Daten. Das war sicher viel Aufwand für die, die damals in den Ministerien arbeiten mussten, nicht nur im Verteidigungsministerium, sondern auch im Außenministerium. Aber sowas in dieser Richtung wünschte ich mir, dass man das besser beurteilen kann, was sind die Fähigkeiten, die hinter diesen astronomischen Zahlen stehen. Unterm Strich kann ich Ihnen nur das plakativ sagen, auf Ihre Frage, was steckt dahinter? Also wir brauchen in Teilen eine Modernisierung der Bundeswehr. Also einschließlich der Digitalisierung von Altsystemen. Eine Modernisierung auch beispielsweise unserer Kampfhubschrauber, die wir nach wie vor haben. Die sollten wir jetzt nicht ausphasen wie geplant, sondern in dieser Phase versuchen, sie so zu modernisieren, dass sie auch einsatzfähig noch sind, auch wenn man da keine 100% Lösungen hinbringen muss. Das nehme ich nur als Beispiel für den Modernisierungsanteil. In weiten Teilen braucht man eine Vollausstattung der Bundeswehr, die nach wie vor nicht vorhanden ist, seit dieser Zeit der Neuausrichtung 2010, 2011 der Bundeswehr, als man das Material mit Obergrenzen belegt hat und den Bataillonen die Kampfpanzer, die Schützenpanzer und so weiter weggenommen hat. Also Vollausstattung insbesondere beim Heer und auch bei den Landstreitkräften. Schließlich neue Fähigkeiten in der Luftverteidigung, hatte ich gerade eingangs besprochen, und vor allen Dingen Munition aller Art. Und da haben wir seit Jahren einen Nachholbedarf in einer Größenordnung von einem zweistelligen, kleinen bis mittleren Milliardenbetrag. Letztlich auch eine angemessene Vergrößerung der Bundeswehr, 230.000, 250.000 aktive Soldaten, eine moderne Ausrüstung und Infrastruktur für unsere Reservisten in den Heimatschutzverbänden. Sie sehen also, ich muss jetzt schon aufhören, das ist eine lange Liste, die hier noch offen ist und die dann auch eine Ahnung und eine Einschätzung gibt, wie diese Beträge zustande kommen.
Ja, also Herr Bühler, sehen Sie es mir nach, ich möchte auch nicht denen das Wort reden, die vielleicht, ich sag mal, die Zeichen der Zeit in der Hinsicht ein bisschen wegignorieren, wenn sie sagen, ja, wenn alle immer aufrüsten, dann kann es auch niemals Abrüstung geben. Wenn eben die Zeichen der Zeit gerade anders sind, dann ist das vielleicht ein bisschen unfair, das anzuführen. Aber dennoch reden wir ja hier über fast einen kompletten Bundeshaushalt, wenn wir jetzt mal diese 400 Milliarden zum Beispiel nehmen. Also das sind Beträge, die ohnehin ja schwer zu fassen sind, und bei solchen Beträgen kann einem ja nur schwindelig werden. Sie haben das eben schwindelerregend selber genannt. Und gleichzeitig gibt es andere zukunftsgerichtete Ausgaben, die da irgendwie noch nebenpassen müssen. Sprich, Lehrerinnen, Lehrer einstellen, Wohnen, Sozialausgaben, die Abschwächung der rasanter werdenden Erderhitzung. Auch das sind Sachen, die konsequent angegangen werden müssen. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Oder, um es vielleicht ganz prägnant zu formulieren, sehen Sie einen absoluten Primat der Verteidigungsausgaben über dem allen anderen?
Also zunächst mal, wenn da 400 Milliarden in Rede stehen, dann geht es ja über mehrere Jahre hinweg. Das ist ja nicht so, dass es in einem Jahr ausgegeben wird. Das ist richtig. Der Bundeshaushalt liegt bei 450 Milliarden, wenn ich das richtig erinnere, pro Jahr. Also das, da vergleichen wir jetzt Äpfel mit Birnen. Das sollten wir nicht tun. Aber es ist natürlich richtig, die Frage, Verteidigung und äußere Sicherheit gehört zum Kernbereich, genauso wie sozialer Zusammenhalt, zum Kernbereich der Staatsaufgaben. Und auch innere Sicherheit gehört dazu. Und da muss priorisiert werden, gar keine Frage. Aber nun, die Zeit ist jetzt weitergelaufen, und gestern haben die Spitzen der Parteien CDU, CSU und SPD ja bekannt gegeben, es wird, und das ist ja ganz jetzt in Ihrem Sinne, auch in meinem im Übrigen, es wird ein 500 Milliarden Sondervermögen für die Investitionen in Brücken, in Eisenbahnstrukturen, Straßen, Schulen, Kitas sind erwähnt worden und andere Investitionen. Das ist ja ein Riesenbetrag, auch der wird sich über ein paar Jahre erstrecken. Und das ist noch nicht bekannt gegeben worden, wird aber sicher dann in der nächsten Woche bekannt sein, wenn das in den Bundestag kommen soll. Und es soll nächste Woche im Bundestag verhandelt werden. Was die Verteidigungsausgaben angeht, ist ein bisschen komplizierter, was da gestern bekannt gegeben worden ist. Für alles, was über 1% der Wirtschaftsleistung hinausgeht im Verteidigungsbereich, das sind etwa 43 Milliarden, soll bei bestimmten Verteidigungsausgaben, ich nehme an, das sind Investitionen, nehme weiter an, ich liege damit richtig mit dieser Annahme, da soll die Schuldenbremse nicht mehr gelten. Das heißt, es können dann Schulden aufgenommen werden. Dazu muss jetzt, wie schon gesagt, beim Sondervermögen, ist genau das Gleiche, das Parlament mit 2/3 Mehrheit das Grundgesetz ändern. Dann muss der Bundestag einen Verteidigungshaushalt billigen, der eben teilweise aus Schulden finanziert wird. Ob das ein historischer Moment war, gestern, wie Minister Pistorius sagte, und es ist ihm und uns zu wünschen, aber da muss erstmal jetzt die Hürde der 2/3 Mehrheit überwunden werden. Bin mal gespannt, wie die Grünen sich da positionieren, die ja in der letzten Legislatur sehr große Unterstützer der äußeren Sicherheit war und damit auch der Ukraine. Bin gespannt, wie sich die FDP verhält, auch wenn Frau Strack-Zimmermann nicht mehr im Bundestag abstimmen kann. Aber sie strebt ja den Vorsitz der FDP an. Bin mal gespannt, wie das Abstimmverhalten der FDP aussieht. Man darf gespannt sein, wie Einzelne in der SPD abstimmen. Also da ist noch einiges offen in der nächsten Woche. Und dann ist es ja so, dass auch der künftige Finanzminister darauf achten muss, dass die Zinsbelastung dieser Schuldenaufnahme auf lange Sicht nicht zu hoch wird. Und drittens muss der Bundestag noch dem Haushalt 2025 mit einem Schuldenaufwuchs, der sich offensichtlich dann am Bedarf der Bundeswehr richten muss. Also es könnte ein größerer Verteidigungsaushalt werden mit einer Größenordnung von 130 bis 150, sagte Minister Pistorius, was man längerfristig auch in die Bundeswehr dort investieren muss. Also wir werden sehen, ob das ein historischer Moment war. Aber der Anfang ist in jedem Fall gemacht und das ist schneller als gedacht und auch schneller, als ich das persönlich gedacht habe, dass es tatsächlich kommt. Gewünscht hätte ich es mir schon. Das Infrastrukturprogramm und das Investitionsprogramm in die Ausstattung der Bundeswehr, wenn bei den deutschen Firmen eingekauft wird, das werden Konjunkturprogramme für die Wirtschaft sein. Mit Erholung der Wirtschaft und mit erhöhtem Steueraufkommen dadurch, mit der Herausnahme von Mitteln für Infrastruktur und Investitionen der Bundeswehr aus dem regulären Haushalt, werden sich neue Spielräume im Bundeshaushalt ergeben. Das ist jedenfalls meine Einschätzung und auch meine Antwort auf die vielen berechtigten Fragen, die Sie oben gestellt haben. Beispiel Lehrerinnen, Lehrer einstellen, Wohnen, Sozialausgaben und so weiter.
Wir werden auch noch viel zu diskutieren haben. Sie haben das skizziert, welche Entscheidungen da noch notwendig sind. Da werden wir sicher in den nächsten Wochen nochmal Gelegenheit haben, das zu diskutieren. Lassen Sie uns zuletzt noch über einen europäischen Vorstoß sprechen. Auch da stehen hunderte Milliarden im Raum. Auch da über ein, sage ich mal, schuldenfinanziertes Modell im groben Sinne. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen Fonds von 150 Milliarden Euro ins Spiel gebracht, um Mitgliedstaaten schnell aufzurüsten, um neue Waffenlieferungen an die Ukraine zu finanzieren. Das soll ein Signal sein vor dem EU-Sondergipfel zur Verteidigung. Der wird zur Aufzeichnungszeit morgen, also am Donnerstag, starten. Ist das ein gelungenes Signal?
Also das sind auf jeden Fall keine Mittel, die aus der Europäischen Union kommen. Die Europäische Union hat ja bekanntlich keine Steuermittel zur Verfügung, sondern sie ist von dem abhängig, was ihr die Mitgliedstaaten geben. Es sollen ja insgesamt, wie Frau von der Leyen gesagt hat, 800 Milliarden mobilisiert werden. Davon sind 650 Milliarden zu mobilisieren durch die Mitgliedstaaten in 4 Jahren. Das heißt, die kommen aus den Mitgliedstaaten und damit ist im Grunde genommen die Ausnahme von der Schuldenregelung in den europäischen Verträgen gegeben. Die Notsituation da und die betroffenen Länder können dann nicht belangt werden durch die Europäische Kommission, dass sie die Schuldenregeln nicht einhalten. Das ist also kein zusätzliches Geld, sondern das ist Geld, das von den Mitgliedstaaten ausgegeben wird und von den Mitgliedstaaten als Schulden aufgenommen wird. Der zweite große Betrag, den haben Sie angesprochen, das sind 150 Milliarden. Das sind tatsächlich Mittel, die bereits bewilligt sind von den Mitgliedstaaten, die jetzt im Haushalt umgeschichtet werden sollen in, jetzt sich ausgedrückt, rüstungsnähere Projekte, also Projekte mit Relevanz für die Verteidigungsindustrie. Aber alles, was dort gesagt worden ist, einschließlich so Punkte wie Privatinvestitionen fördern, auch durch die Europäische Zentralbank und dergleichen mehr, all das muss ja noch gebilligt werden durch die Regierungschefs. Das kann ja die Kommission nicht alleine so anordnen.
Rechnen Sie damit, dass EU-Mitglieder wie Orbáns Ungarn oder Ficos Slowakei da mitmachen oder ist da irgendwie dennoch eine Koalition der innerhalb der EU Willigen möglich?
Also ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen die Investitionen in die eigene Sicherheit und die Ukraine-Hilfe, die beide Staaten machen. Ich mache die nicht, denn das beides gehört zusammen. Beides gehört zur Sicherheit mit dazu, in die eigene Organisation, aber auch in die Ukraine, damit sie ihren Abwehrkampf bestehen kann, zugunsten unserer Sicherheit weiter im Westen. zurück zu Ungarn und der Slowakei. Beide haben Ungarn mehr als die Slowakei, aber beide haben Modernisierungsprogramme für ihre Streitkräfte. Ungarn sogar ein sehr ambitioniertes Programm, von dem auch die deutsche Industrie im Übrigen sehr stark profitiert. Rheinmetall, KNDS, also ehemals KMW, was die Leoparden angeht, Rheinmetall, was den neuen Panzer Panther, der dort zu Ende entwickelt werden soll, was den Schutzpanzer Lynx angeht. Also sie haben einen großen Bedarf und sie geben auch sehr viel für Rüstung aus. Also von daher kann man davon ausgehen, dass sie aus eigenem Interesse beide auch zustimmen einem solchen Vorschlag. Orban hat jetzt, habe ich gehört, die Tage auch schon gesagt, also die für die Ukraine, da wird er nicht stimmen für die Waffenlieferungen. Aber wir werden sehen, wie das ausgeht. Am Ende hat Orban beim letzten Mal auch zugestimmt, als es um Mittel für die Ukraine ging. Und es kann sein, dass es jetzt auch wieder passiert. Ansonsten wird man andere Lösungen finden.
Gut, Herr Bühler, damit wären wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Hinweise haben, Fragen, Lob oder Kritik, teilen Sie das gerne mit uns unter general@mdraktuell.de per Mail oder rufen Sie an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 37 37. Herr Bühler, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen. Die nächste Folge am kommenden Mittwoch, den 12. März, noch einmal mit mir. Bis dahin Ihnen allen eine gute Zeit und auf Wiederhören, Herr Bühler.
Auf Wiederhören, Herr Erl.
Und hier noch ein Podcast-Tipp. Vor 500 Jahren brannten in weiten Teilen Deutschlands Kirchen, Klöster und Burgen. Zehntausende bewaffneter Bauern und Handwerker ziehen damals in den Kampf. Es sind einfache Leute. Sie fordern von Adel und Kirchenmacht bessere Lebensbedingungen, mehr Gerechtigkeit und Freiheit. Doch die Herrschenden schicken schlagkräftige Söldnerheere los. Der größte Volksaufstand in Europa vor der Französischen Revolution. Der ARD-Podcast »Das war der Bauernkrieg« beleuchtet in 4 Teilen alles Wichtige über diese erschütternden Ereignisse. Zu hören, kostenlos in der ARD-Audiothek und zwar im Feed von »Alles Geschichte«. Den Link finden Sie in den Shownotes.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.